Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André und Chris, Dennis und Max. Und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. 7 Jahre ist es her, dass Hannover 96 mal von der Tabellenspitze grüßte und jetzt ist es wieder soweit. Dank eines eines kolossalen Heimsiegs gegen den Karlsruher SC mit 2:1 konnten wir da das Spiel für uns entscheiden. Ist Hannover 96 auf Platz 1 der Tabelle gesprungen? Und darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Tobi und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den André. Guten Abend, André.
Guten Abend, Tobi. Und wir stehen ganz oben.
Ja, wir stehen ganz oben. Da hast du recht, André. Und auch dabei heute Abend ist Max. Guten Abend, Max.
Ja, guten Abend, Tobi. Hallo, André. Und ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und gemeinsam mit euch unseren Posten als Spitzenreiter zu genießen.
Spitzenreiter. Hey, hey. Das war zu hören am letzten Wochenende im letzten Stadion. Und Hannover 96 hat sich diese Tabellenführung redlich verdient. Wir hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, wie wir aufstellen würden. Leitl hat es ein wenig anders gemacht. Er nahm 3 Änderungen vor und hat wieder umgestellt auf 4er-Kette. Wir haben zwar richtigerweise festgestellt in der vergangenen Ausgabe, dass wir gegen den KSC immer mit 3er-Kette bisher begonnen haben. Was wir aber vergessen haben, war, dass wir gerade beim vorausgegangenen Heimspiel, als wir 0:2 hinten gelegen haben, dann zur Pause umgestellt haben auf 4er-Kette und da dann noch die 2 Tore erzielt haben, um am Ende 2:2 zu spielen. Also diesmal macht es Leitl von Beginn an mit der 4er-Kette. Das heißt ganz genau, Josh Knight rotierte raus. Die 4er-Kette bildete dann Sam Oya, Phil Neumann, Marcel Halzenberg und Bartek Dobik. Wir hatten in der Doppel-6 dann Enzo Leopold und Fabian Kunze. Hatten dann, und das war tatsächlich überraschend, die ganze Offensive zu rotieren, die ganze Offensive neu zu mischen. Wir hatten Lee und Rochold auf den Halbpositionen und wir hatten vorne drin dann den, ja, ich sag mal, immer motivierten, aber nicht immer glücklichen Harvard Nielsen und Andreas Vogelsammer. Max, das war für uns schon eine Überraschung, dass dieser Aufstand dann so tatsächlich auf dem Feld gewesen ist. Und ich erinnere mich daran, dass wir alle nicht ganz so optimistisch gewesen sind.
Ja, ich habe mich dann den meisten angeschlossen, was der negative Eindruck dieser Startelf gewesen ist. Das ist für mich nicht zwingend durch das System bedingt gewesen. Ich habe verstanden, warum wir auf das 4-4-2 umgestellt haben, weil Karlsruhe vor allem über Außen und die Halbräume kommt. Und ja, meine Idee im Kopf war dann ja, dass man mit Rochelt und Lee gemeinsam dieses Überlaufen von Herold und Jung aufhalten konnte. Das, was mich negativ gestimmt hat, ist vor allem, dass der in der Pressekonferenz angesprochene Pressing-Ansatz, in meinem Kopf konnte ich mir nicht vorstellen, wie das von Nielsen und Vogelsammer besser umgesetzt werden sollte als von Trezolniet in Gankam und hatte dann ein bisschen Sorge, wie wir diese Partie angehen werden.
Ja, da warst du, wie gesagt, nicht alleine. André, du warst sogar im Stadion. Wir dürfen das sagen, dein Sohn war bei seiner Premiere. Er sah das erste 96-Spiel im niedersächsischen Stadion. Schön von der Westtribüne aus dem Oberrang und er sah seinen ersten Heimsieg. Aber André, was waren deine Gefühle zur Startelf?
Ja, bis zum Heimsieg war es eine ganz schöne Strecke, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Tatsächlich, die Gefühle waren ja sehr, sehr gut, weil es ja einen sehr, sehr freundlichen, netten älteren Onkel gab, der ihm ein Viech besorgt hat, ein Eddy, ein Kuschel-Eddy, der jetzt übrigens alles hier zu Hause macht. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, es ist wirklich unglaublich. Nachts werde ich geweckt, weil er ins Bett kommt und dann, wo ist Eddie? 3 Uhr nachts, herrlich, vielen Dank dafür, Herr Gröbner. Wir sind sehr dankbar in der Familie.
So. Gerne.
Ja. Hervorragend, wirklich. Ja, aber
dann hör auf zu betteln. So, ja, Startelf.
Es gab tatsächlich 2 Gedankensgefühle. Erstens, als die Startelf kam, man sieht das ja dann auf dem Handy ungefähr 1 Stunde vor Anpfiff, war ich kolossal irritiert, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was da die Idee sein sollte. Aber ich habe mir gedacht, ja Mensch, gucke mal, da wird sich was bei gedacht haben. Na gut, okay, geben wir dem doch mal eine Chance. Wird schon klappen. Wenn es nicht klappt, uiuiuiuiui. Und dann gab es ja noch den Moment, ungefähr so 15 Minuten nach Anpfiff, wo ich mir gedacht habe, was soll das denn? Und ich bin ganz ehrlich, da waren einige komische, ja, Entscheidungen, glaube ich, aber eine ganz besonders, und der kann da nichts für, und es tut mir jetzt schon leid und ich bitte darum zu entschuldigen und ich will ihn auch nicht abbrennen oder vernichten oder so, aber der eine Spieler da, der das Bambi, ich möchte ihn das Bambi nennen, weil er ja sonst offensichtlich keinen Spitznamen hat, der da rumlief wie so ein angeschossenes Reh. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Fan, der sich einfach ein Trikot genommen hat und auf dem Platz drauf ist und versucht, möglichst nicht aufzufallen. Was war das für eine Leistung? Und da frage ich mich wirklich, was sieht der Trainer da im Training? Was hat der Trainer da für eine Idee? Was tut er diesem jungen Spieler, also ich meine natürlich Jannik Rochelt, was tut er ihm damit an, in einem so wichtigen Heimspiel, von Beginn an, von einer relativ guten Kulisse, ich weiß nicht, also man kann ihn auch Betonklötze an die Beine schrauben und es wäre der gleiche Effekt. Also ich weiß nicht.
Ja, ganz schön hart, aber ich finde, Max, du warst ja auch überrascht, dass die ganze Offensive so ein bisschen getauscht wurde. Ich meine, jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja gut, also wir haben, wir kommen mit dem 13-0 aus Magdeburg. Howie hat getroffen, Vogelsammer hat getroffen, das ist vielleicht noch nachvollziehbar. Aber Jannik Rochelt, ich habe gelesen, er sollte befreit aufspielen, weil wir ja wirklich gerade einen ganz guten Lauf haben. Max, teilst du die Ansicht von André, vielleicht nicht in der Schärfe, aber teilst du diese Ansicht oder würdest du sagen, naja, gut, Jannik ist auf einem guten Weg?
Wir hatten ja, schon das Thema Rochelt, der wird ja relativ stark diskutiert. Und das größte Problem bei mir ist einfach, dass die Fähigkeiten, die er mitbringen sollte, nicht in Erscheinung treten können. Nicht, weil er technisch zu schlecht sei oder weil ihm die Spielintelligenz fehlt, aber es ist ein ganz klassischer Fall von einem Mangel an Selbstbewusstsein und Integration in der Mannschaft. Der tut sich total schwer, irgendwie den richtigen Raum zu finden, um mal einen Ball zu bekommen. Wenn er mal den Ball bekommt, fehlt ihm dann so das Selbstbewusstsein, mal ins 1 gegen 1 zu gehen, ein bisschen mehr Risiko zu gehen und gibt den Ball dann auch relativ schnell dann ins Mittelfeld oder auf Vdovic ab. Und das Problem ist einfach, dass ich einen zu weiten Entwicklungsweg sehe, dass ich noch die Hoffnung habe, dass dieser Spieler sich bei uns entwickelt. Weil was wir ja benötigen im Aufstiegsrennen sind, ist eine Mannschaft auf dem Platz, 11 Spieler, die alle bei 100% sind und wo jeder dem anderen vertrauen kann, dass er in der Not mal aus sich selber herauskommen kann und mal eine eigene Aktion kreieren kann und nicht immer abhängig ist von seinen Mitspielern. Das heißt, bei Rochelt wäre ich da eher schon bei André, der Junge ist einfach zu ängstlich auf dem Platz und der fühlt sich total unwohl, habe ich das Gefühl.
Ja, und wir hatten es ja auch schon letzte Woche, du hast gesagt, dass wir schon das Gefühl haben, dass Jannik auch nicht ganz so in der Mannschaft angekommen ist und es da vielleicht auch Probleme in der Integration gibt. Na gut, das war aber so, wir haben so gestartet, wir sind so aufs Feld gelaufen und ja gut, rein von den Spielanteilen lief es jetzt nicht ganz so schlecht. Wir hatten auch die eine oder andere Szene, ich erinnere mich da an einen Eckstoß und eine gute Variante, muss ich ganz ehrlich sagen. Enzo Leopold verzieht dann. Wir hatten einen richtig herausragenden Eckstoß. Dann wieder von Enzo und Fabian Kunze köpft genau auf den Torhüter. Und dann hatten wir eine Szene, und über die möchte ich ein bisschen genauer sprechen. Dovic dann kriegt den Ball am 16er, flankt ihn butterweich in den Fünfer. Boah, André, was macht Harvard Nielsen da?
Ich überlege. Also ja. Wohlwollend, weil wir haben ja gewonnen. Wir müssen jetzt ja wohlwollend sein. Wohlwollend würde ich sagen.
Wir müssen gar nichts, ne? Wir müssen gar nichts.
Ja, wir versuchen das ja schon. Also ich sag mal so, ich habe ja möglicherweise in einer WhatsApp-Gruppe, die euch bekannt ist, gesagt, dass ich nichts Negatives zum Trainer sage, wenn er das Spiel gewinnt. Hat er. Jetzt kann ich aber auch nicht unbedingt jetzt auf den armen Harvard einhauen. Ich sag mal so, ich kann mir das nur so erklären, dass er absolut gar nicht damit gerechnet hat, dass der Ball durchsegelt und dann einfach vor lauter Überraschung zu hektisch im Abschluss war.
Ja, klingt.
Reicht dir das?
Ja, das reicht mir zumindest erstmal. Und wir sind ja gesegnet, weil wir
die Menschen. Aber ich habe eine ganz andere Szene. Ja, da habe ich eine Gegenfrage zu dir, weil da kann ich das nicht positiv erklären. Deswegen bin ich jetzt auf deine Mithilfe gespannt.
Bin gespannt.
Es gab, glaube ich, eine Szene kurz davor. Ich glaube, es war kurz davor. Wir pressen, der Torhüter rutscht gefühlt das 250. Mal weg und der Ball liegt mehr oder weniger völlig frei im 16er rum. Hätte, ich glaube, Harvard Nielsen war es, mal 3 Meter Gas gegeben, wäre hingelaufen, hätte er den Ball ins leere Tor schieben können. Warum hat er das nicht getan?
Das wird dir nur Harvard Nielsen erklären können. Da kann ich dir leider nicht helfen, André, an der Stelle. Aber bleiben wir doch bei der Szene, wo Howie, wie hast du gesagt, er war überrascht und wusste nicht ganz genau, wer ihn nehmen sollte. Wie gesagt, wir sind gesegnet, weil wir haben ja auch schon die Match-Reactions gesehen. Eine übrigens, wie ich finde, sehr interessante Rubrik von Hannover 96. Dieses Mal waren dort Thaddeus Momolu und Jessica Ngankam. Und Jessica, was er gesagt hat, fand ich sehr interessant. Er sagte, das sind immer eklige Bälle an den zweiten Pfosten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Max, ich wünschte mir, dass so eine Chance Tresoldi mal bekäme.
Auf jeden Fall. Ich kann Jessica da nur zustimmen erstmal. Es ist nämlich eine sehr, sehr schwierige Chance, weil der Ball ja aus dem Halbfeld quasi mit ein bisschen Sidespin anfliegt. Das weitere Problem ist, Nielsen hat den Ball nicht sofort frei angenommen, also Volley angenommen, sondern der Ball ist ja zuerst auf den Boden aufgekommen und dann musste er ihn erst verarbeiten. Was meiner Meinung nach Tresoldi besser gemacht hätte, ist die Reaktionszeit. Weil Nielsen hat ja offensichtlicherweise mit dem Ball gerechnet. Er hat ja mit den Augen glaube ich angeguckt und wusste, okay, da kommt jetzt wahrscheinlich eine Flanke. Aber die Reaktion hat gezeigt, dass er irgendwie total überrascht davon war, dass der Ball überhaupt ankommt. Und was man dazu sagen muss, ist, dass Weiß, also der Torhüter von Karlsruhe, extrem gut reagiert hat und das kurze Eck quasi sehr, sehr gut zugemacht hat und antizipiert hat, dass Nielsen da versuchen wird, irgendwie aufs Tor abzuschließen. Hat dann natürlich aber Glück gehabt, dass da Nielsen vor allem seinen festen Stand verloren hat und den Ball dann irgendwie einfach über die Linie versuchen wollte zu bringen. Aber ja, ich glaube, dass Tresoldi in dieser Situation den Ball deutlich besser festgemacht hätte und wir da auch schon 1-0 in Führung hätten gehen können.
Ich glaube halt müssen. Ja? Also ich finde, bei der Situation müsste es eigentlich schon 2-0 stehen, weil auch der völlig freie Kopfball von Fabian Kunze nach dem Enzo Leopold-Eckball hätte ein Tor sein müssen. So ist es, wie es ist. Also wir stehen 0-0, haben die besseren Chancen, schaffen es aber nicht, dieses Pressing irgendwie auf den Platz zu bringen. Wir haben nicht die Intensität, wie ich finde, André hat gerade schon angeteasert oder angesprochen, dass der gegnerische Torhüter Weiß relativ häufig den Stand verloren hat und wir da vielleicht mal was höher anlaufen können und sollen. Das haben wir aber nicht. Und so sind wir dann doch, ich sag mal so, ab der 30. Minute in Schwierigkeiten gekommen. Denn es gab dann auch nach dem eigenen Eckstoß einen sehr gefährlichen Gegenstoß, Wanitzek scheitert dann an Sida. Und so wurde Karlsruhe irgendwie immer stärker. Und jetzt will ich mal ganz kurz auf die Szene kommen, die abgepfiffen wurde wegen Abseits. Ja, also ich glaube, es ist unstrittig, dass der Fuß des Karlsruher Spielers im Abseits gewesen ist. Aber Mats, kannst du mir das erklären? Der Ball kommt ja eigentlich von uns. Also zumindest hat unser Spieler den Ball abgewehrt, dass der Karlsruher überhaupt erst standen konnte.
Ja, ich glaube, das Problem ist dabei gewesen, dass da ein bisschen eine mehr oder weniger chaotische Zuordnung diesen zweiten Ball gekommen ist. Was mich bei der Szene aber besonders, was mir besonders aufgefallen ist, und das ist, ich will jetzt das Gegentor nicht vorwegnehmen, aber ist, dass vor allem auf der linken Seite Vdovic Unterstützung benötigt, vor allem also in den Luftzweikämpfen, weil er entweder nicht zu den Luftzweikämpfen geht, weil er es nicht kann oder weil ihm die Sprungkraft fehlt. Aber das ist auch so eine Szene gewesen, die mir besonders aufgefallen ist, weil er da irgendwie nicht in der Lage ist, einfach da irgendwelche Kopfbälle zu contesten in der Luft.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also am Ende hatten wir Glück gehabt, dass da noch der Videoschiedsrichter auf Abseits entschieden hat.
Aber Glück gehabt, ja? Tobi, ganz kurz. Da, ich weiß aber, was du hinaus willst. Ja, war natürlich Glück gehabt, klar. Aber du hast es eben gesagt, Karlsruhe wurde besser. Das gefühlte ich überhaupt nicht. Ich hatte die ganze Zeit, die gesamte erste Halbzeit, die zweite Halbzeit war noch viel, viel eklatanter, das Gefühl, dass Karlsruhe, anders gefragt, hättest du mich nach 30 Minuten gefragt, auf welchem Tabellenplatz in der zweiten Liga Karlsruhe steht, hätte ich mit viel Fantasie nicht mal die 4 erahnen können. Die haben,
findest du das?
Die haben hinten raus keinerlei Aufbauspiel gehabt. Selbst das Minimalpressing, und ich bin ja ganz bei dir, wir hätten viel mehr Druck aufbauen müssen, ja, weil die überhaupt keinen Stand hatten. Der Torhüter hat nichts gesehen mit seinem komischen Captain, weil die Sonne so tief stand. Die sind da hin und her gerutscht, haben die Balance ausgeschlagen. Also, sobald die den Ball hatten, konnten die damit gar nichts anfangen. Die haben nur 2 Sachen gekonnt, witzigerweise, verrückterweise, die Max vorher angesprochen hat. Die konnten nur auf Konter über Außen setzen. Zum Beispiel, du hast die Ecke angesprochen, die sie dann in einen Konter verwandelt haben. Und über Standards kommen. So, Standards kannst du nicht 90 Minuten verhindern. Das ist völlig klar, dass da mal eine Ecke ist, dass da mal ein Freistoß ist. Das gehört zu diesem Spiel dazu. Und dass es dann auch mal ein Tor geben kann, das ist halt so. Klar, Konter kannst du bedingt verhindern. Aber ganz ehrlich, Karlsruhe hat doch aus dem Spiel heraus mit dem Ball überhaupt nichts anfangen können und war doch ungefährlich wie noch irgendwas. Es lag ja, doch das daran, dass wir nicht das Tor gemacht haben, dass wir nicht den Druck gemacht haben, dass wir aus meiner Sicht taktisch da nicht
richtig
agiert haben,
das
dass wir überhaupt ins Spiel haben kommen lassen. Und der Warnschuss, dieses abgesagte 1:0, also wo der Videoschiedsrichter nochmal interveniert hat, selbst das hat nicht gereicht, um der Mannschaft das nochmal deutlich zu machen. Und dann, naja, da kommst du ja gleich zu.
Ja, da bin ich ja bei dir. Also da haben wir, glaube ich, gar keinen Dissens. Da bin ich vollkommen bei dir. Und dann kommt es eben zu der Szene, die dann doch zum Tor führt. Ich möchte aber, wir sind zwar im ersten Teil schon relativ weit, aber ich will jetzt die erste Halbzeit noch zumachen. Ich möchte dann doch über die Szene sprechen, die dem Eckstoß, vorausgegangen ist. Nämlich den Schuss aus 20 Metern. Der für mich ist Zivzi Warte da im Abseits. Also der steht.
Und zwingt Zieler zur Parade. Nur weil der da steht, muss
genau
Zieler diese Parade machen, muss den Ball nach außen wegdrücken,
ja,
damit geht überhaupt in die Ecke.
Ja, da wäre ich jetzt, also ich finde, den kann man auch anders abwehren, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da über Abseits mal diskutieren muss. Ja? Also der steht ja mitten im Blickfeld von Zieler.
Ja, ich habe doch gerade gesagt,
also ja,
für mich ist das Abseits, weil, also es geht ja darum, nimmt der Spieler Einfluss? Das ist ja letztendlich das Kriterium. So, und ich war mal Torwart, nicht auf dem Niveau, logischerweise nicht, aber ich war mal Torwart. Und ich kann dir sagen, du hast ja als Torwart klar das Gefühl, da schießt gleich einer. Da bist du natürlich drauf fokussiert. Aber du nimmst ja trotzdem mindestens mal peripher wahr, da sind noch andere Spieler. Und du weißt ja in dem Moment nicht ganz genau, ist der Abseits oder nicht. So, und das heißt, wenn der Ball kommt und der ist so ein ekliger Aufsetzer oder so ein halb hohes Ding, dann musst du überlegen, wie halte ich den? Und wenn du ihn nicht festhältst, was du ja quasi forderst, musst du ihn zur Seite wegbringen, damit er eben nicht dem Spieler vor die Füße klatscht. So, und wenn du den zur Seite wegdrückst, kann es halt mal passieren, dass er zur Ecke geht. Das heißt, der Spieler hat aus meiner Sicht einen Einfluss auf die Spielsituation und auf die Parade von Zieler. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das Abseits. Aber dadurch, dass es ja nur Ecke war, Ecken werden nicht überprüft, selbst wenn sie dann zum Tor führen, ist das nichts, wo der Videoschiedsrichter eingreifen kann. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler des Schiedsrichtergespanns. Und der Schiedsrichtergespann hat, waren viele enge Szenen. Klar, aber der Schiedsrichtergespann hat eine verdammt schlechte Leistung gezeigt, hat in vielen, vielen Situationen aus meiner Sicht überhaupt nicht das richtige Mittel getroffen. Und da passt das halt. Und das ist halt zweite Liga und im Zweifel ist es dann so. Und im Zweifel führen die dann halt.
Unverdient. Ja, Max, ist für dich abseits oder nicht?
Ich finde das total schwierig, weil das Blickfeld, also er hat ja einen gewissen Mindestabstand zu Zieler gehabt, Das heißt, Zieler konnte den Schuss schon relativ gut sehen und der wäre ja normalerweise ins Ausgegangen, er hätte Zivzi Warte den da nicht angenommen, mehr oder weniger. Jetzt natürlich Diskussionsfrage, ob er den kontrolliert annimmt oder ob er abgeschossen wird. Aber ich würde die Szene jetzt gar nicht so hoch sehen, weil, wie Andrea argumentiert hat, dass es schwierig ist dann bei dem Eckschuss, ob der Videobeweis dann da eingreift oder nicht. Und die können ja nicht dann argumentieren, dass, also man kann ja nicht rückwirkend argumentieren, dass die Ecke zum Tor geführt hat.
Okay, also machen wir einen Haken dran. Aber der Ecke hat zum Tor geführt, denn der Eckstoß wird nicht sauber verteidigt. Marcel Frank im Übrigen, unser Ex-Kapitän, bei uns in 3 Jahren nicht ein Tor erzielt, kommt zum Kopf, weil ja, ich glaube, da ist von der Zuteilung her, das ist ein bisschen schwierig, aber am Ende ist Sam Nielsen, der zu spät ins Duell geht und Marcel Franke trifft ihn, Innenpfosten-Tor, jubelt dann nicht. Das finde ich ganz okay. Wie gesagt, unser ehemaliger Kapitän. Und das heißt, wir haben dann die Chancen, Karlsruhe macht das Tor und so gehen wir dann in die Pause, liegen 0:1 hinten, anstatt vielleicht 2:0 zu führen. Und wie es dann weiterging, das erklären wir euch gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also 96 macht das Spiel, Karlsruhe das Tor. Wir alle haben vehement gefordert, dass dann wenigstens diese mutmaßlich falsche Aufstellung, also wir haben unseren Trainer sehr gelobt für das Spiel in Magdeburg, auch zu Recht sehr gelobt. Ich glaube, dass er sehr kritisiert gehört für die Startaufstellung gegen Karlsruhe. Er hat es dann auch zur Pause nicht korrigiert. Das heißt, wir gehen ohne Wechsel auf beiden Seiten in die zweite Halbzeit. André, für mich war das völlig unverständlich, weil ich finde, es war eklatant erkennbar, dass wir in der Offensive eben nicht diesen Druck auf die Defensive von Karlsruhe, die haben es rausgearbeitet, einfach nicht so stark ist wie deren Offensive, ausüben können. Von daher, ich verstehe nicht, warum wir da nicht gewechselt haben.
Ja, und da muss ich dir widersprechen. Also da muss ich dir widersprechen. Aus folgendem Grund. Ich weiß, auf was du hinaus willst und ich teile das. Du wolltest ja, ich hoffe, ich gebe keinen Tennispreis, aber du wolltest ja letztendlich den Wechsel haben, vorne anlaufen, Pressing, also du wolltest Tresor den Gankam haben und du wolltest über die Außen ein bisschen Belebung bringen, von mir aus ein Taddel oder irgend so ein, ja? So.
Ja, das genau, genau.
Das war ja deine Idee. Ich würde sagen, damit hast du ja völlig recht, nur der Zeitpunkt Halbzeit war falsch. Der Zeitpunkt, und das konnte er eben natürlich nicht tun, war die 15. Minute. Denn in der 15. Minute war völlig klar, dass genau das fehlt, dass wir genau das benötigen. Wir haben es ja eben im ersten Teil schon angerissen, dass sie weiterhin, ich wiederhole mich nochmal, keinen Stand hatten, kein Aufbauspiel hatten, dass sobald da Druck kam, die den Ball planlos durch die Gegend gebolzt haben, dass jeder Ball zum Torwart eine Gefahr letztendlich für Karlsruhe bedeutet hat. Das heißt, er hat also ab der 15. Minute, hätte er quasi theoretisch diese Wechsel, nochmal nur theoretisch, du nimmst ja keinen anderen Spieler raus, aber hätte er machen können, hat er nicht. Warum sollte er dann also, wenn er völlig überzeugt ist von seiner Idee und seinem Konzept, das dann in der Halbzeit tun?
Ne, weil wir hinten liegen, weil wir einfach das Tor gekriegt haben, weil wir hinten liegen.
Ja, aber dann, wie gesagt, wenn er wirklich der Meinung gewesen wäre, wie wir beide, ich stimme dir hundertprozentig zu, dann hätte er gar nicht so aufstellen dürfen.
Das ist auch ein ganz anderer Blatt, das denke ich auch. Er hätte nicht so aufstellen dürfen, Max, oder?
Und der Wechsel war so spät. Ja, der Wechsel war so oder so zu spät. Man wechselt nicht in der ersten Halbzeit schon gleich drei Spieler, das ist mir alles klar. Aber, ich finde es wirklich schwierig, weil man muss im Prinzip, wenn man diese Kritik, die du bringst, und du darfst sie bringen, weil sie aus meiner Sicht gerechtfertigt ist, zur Halbzeit bringst, musst du sie zur ersten Halbzeit schon bringen, zur Startaufstellung. Und dann
bleibt
er im Prinzip ja sich treu. Ist ja dann immerhin konsequent.
Ja, war er nicht, Max.
Ja, also ich glaube grundsätzlich ist bei der Partie auf beiden Seiten, sowohl bei Karlsruhe als auch bei uns, etwas schiefgegangen. Denn ich glaube, Karlsruhe hat damit gerechnet, dass wir genau diesen geforderten Ansatz verfolgen. Und wir haben damit gerechnet, dass Karlsruhe im Aufbau ja stärker sein wird, als sie gewesen sind. Weil wir haben ja damals ja gegen ja eher schwächere Aufbaulinien wie Schalke, Lautern, Nürnberg, haben wir intensiv und hoch angelaufen und konnten so einen immensen Druck auf diese Abwehrkette auslösen. Und ich habe mir damals das Einzelspiel von Karlsruhe gegen Hertha angeguckt und da hat Hertha genau diesen Ansatz weiterverfolgt, weil da immer und immer wieder Probleme gewesen sind, das Spiel von hinten strukturiert aufzubauen. Und eigentlich erwarte ich von allen Spielern im Kader, dass die der Trainerphilosophie entsprechen. Jetzt kannst du natürlich nicht in der 15. Minute wechseln, aber du kannst doch den Spielern, die du in die Startaufstellung aufstellst und mit dem Ansatz, den du in der Pressekonferenz sagst, dass du intensiv und hoch anlaufen möchtest, dann kannst du deinen Stürmern doch sagen, dass die genau das tun sollen oder genau das tun müssen.
Aber das genaue Gegenteil muss er ja gesagt haben. Also nicht in der Pressekonferenz hat er das gesagt, was du gesagt hast, aber in der Teambesprechung muss er was anderes gesagt haben, denn die Spieler haben sichtbar die gesamte erste Halbzeit sich sehr, sehr vorsichtig verhalten, sind eben nicht tief angelaufen, haben nicht die Abschläge gedrückt, haben nicht den Torwart angelaufen und so weiter, ganz bewusst nicht.
Ja, also, aber das ist ja nicht gut, oder? Das ist ja was Schlechtes.
Ich bin ja bei Max und ich bin ja auch bei dir. Ich will nur sagen, du kannst nicht von dem Trainer fordern, dass er zur Halbzeit wechselt, weil er konsequent der Überzeugung ist, was er da auch immer sich da ausgedacht hat. Ich teile, dass das nicht funktioniert hat, und ich teile, dass er hätte wechseln müssen. Und wenn er es nicht in der ersten Halbzeit macht, was ich verstehe, weil das wirklich schwer ist, hätte er es zur Halbzeitpause machen können. Die Wechsel waren zu spät, viel, viel zu spät. Er hat halt das riesengroße Glück gehabt, dass diese Wechsel sofort funktioniert haben, sofort das gesamte Momentum verändert haben.
Ich bin nicht bei dir. Das war kein Glück. Das war zu erwarten. Aber das wäre halt für die Startelf schon zu erwarten gewesen, aus meiner Sicht. Und deswegen mache ich da dem Trainer schon einen Vorwurf. Ich weiß, es ist immer schwierig. Wir haben das Heimspiel gewonnen. Wir sind Tabellenerster. Wir müssten hier eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen haben. Aber ich möchte das gar nicht haben, weil ich der Meinung bin, dass die Startaufstellung eben ein Fehler gewesen ist. Aber das sind wir augenscheinlich alle. Und ich hätte dann schon erwartet, dass man in der Halbzeitpause wechselt. Hat man nicht gemacht. Aber man hat dann um die 60. herum gewechselt. Es steht immer noch 0-1. Und es gab dann einen Dreierwechsel, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben rausgenommen Vogelsammer. Vogelsammer hätte ich übrigens drin gelassen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hätte Vogel nicht rausgenommen.
Ich glaube, Vogel oder Tresolde hätte sich im Rückblick auf die Partie bezogen nicht viel genommen. Also ich würde da zustimmen. Er hätte Vogelsammer ruhig drin lassen können, der auch in Halbzeit 1 einige gute Aktionen gegen den Ball hatte.
Ja.
Auch am Ball selbst. Aber ja, die Wechsel von Nielsen und Rochelt fand ich dann aber völlig richtig.
Ja, die fand ich auch richtig, aber ich hätte halt dann an der Stelle eher Lee rausgenommen. Nicht, weil ich ihn besonders schlecht gefunden habe, sondern das hätte für mich einfach so ein Bild ergeben. Aber gut, sei es drum, Lee blieb auf dem Platz und wir haben dann auch gleich tatsächlich, und das war wie so ein Schalter umlegen in meinen Augen, wir haben sofort eine andere Offensive auf dem Platz gesehen. Eine Offensive, die unbedingt will, die eben dieses Anlaufen macht und den unbändigen Willen hat. Und dieser unbändige Wille, ich weiß, ich springe da jetzt ein bisschen, aber der hat sich ja dann auch gezeigt in dem ja eigentlich völlig verrückten Tor von Jessic Ngankam. Also Tuttle und Jessic haben den Ball eigentlich auch da an der Stelle schon mehrfach verloren. Und das ist ja auch eine Szene, in der die Karlsruher zumindest Abseits fordern. Beim einleitenden Pass soll Jessic Ngankam im Abseits gestanden haben. Also für mich war das kein Abseits. Und vor allem,
nee, die Szene davor meinten die. Die Pass davor? Auf Tuttle.
Tuttle, ja.
Pass auf Tuttle, verzeihung bitte. Ja, okay. Und der hat dann eingeleitet auf Jessic, du hast recht, es war Momunu. Der leitet weiter auf den Gang, der rennt sich erstmal fest und fällt hin und tritt ein Luftloch, wie wir jetzt gelernt haben, in den Match Reactions. Am Ende ist es dann trotzdem so, dass der Jessic den Ball bekommt, dann durch drei Gegenspieler und er rutscht nach aus und fällt hin. Er behauptet den Ball trotzdem und knallt ihn dann wirklich mit einem unbändigen Willen, ich will es wiederholen, in die Maschen und ihr habt ja den Karlsruher gesehen, der sich da am Tor warm gemacht hat, der dann erstmal schützend die Hände vors Gesicht und sie abgeduckt hat. Also das muss schon ein unfassbarer Schuss gewesen sein.
Ja, was ich an der Szene neben dem überragenden Einsatz von Ngankam und Tuttle gut fand, ist die Entstehung des 1-0. Weil ich fordere ja seit Beginn dieser Saison, dass wir auf den Außen nicht nur zwei Spieler haben, die miteinander interagieren, sondern drei Spieler. Und diesmal stand ja Moroya vor Ngankam. Und Ngankam hat ja gesehen, dass Tuttle einen tiefen Lauf starten möchte. Hat den Ball aber wie in so einem Dreieck quasi gezielt auf Moroya gespielt, der den Ball sofort auf Tuttle weitergeleitet hat. Und dieses Konzept, dieses Prinzip haben wir durch die Einwechslung von Ngankam und Tuttle 3, 4, 5 Mal gesehen. Immer und immer wieder wurde das Mittelfeld überspielt. Und genau das hat mir in Halbzeit 1 von Spielern wie Nielsen und Rochert gefehlt, weil das meiner Meinung nach nicht möglich ist mit denen, weil das Tempo und das Spielerprofil, was wir durch Tuttle auf Außen statt Rochert bekommen, ist ein völlig anderes und ein viel mehr diesem System entsprechendes.
Na, ich glaube, da gibt es keine Diskussion und deswegen sind wir auch der Meinung, dass es ein Fehler gewesen ist, Tuttle da nicht zu bringen. Wobei ich überrascht bin, dass du ihn jetzt so positiv siehst, du hast ihn ja schon in der letzten Woche so ein bisschen abgekanzelt.
Rein technisch gesehen und rein von seinen Fähigkeiten, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen, sehe ich auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Aber was er hat, ist eine Wucht ohne den Ball und eine Gefahr mit seinem hohen Tempo. Herold war die ganze Zeit über gezwungen, den Lauf da aufzunehmen. Und immer wieder hatte man den Freiraum vor der Box, sich da entweder durchzukombinieren oder wie es dann mal zu einem Abschluss von den Guncamp kam. Und ich finde, das ist das, was wir benötigen auf der Position. Wir haben ja nämlich gegenüberliegend, haben wir Lee, der ja, ja quasi nicht außen bleibt, sondern immer wieder invers ist und immer wieder innen bleibt. Und du brauchst ja auf den Flügeln in unserem System scheinbar zwei Spieler, die relativ unterschiedlich sind. Und da sehe ich bei Rochelt und Lee zu viele Ähnlichkeiten, weswegen ich ja die Defizite von Tadl in manchen Bereichen ja in Kauf nehmen würde, um den in Zukunft weiterhin in der Starterposition zu sehen.
Ja, bin ich ganz bei dir. André, nach dem 1:1, wie ging es dir da? Also hast du dann erwartet, dass wir das Spiel vielleicht dann locker nach Hause schaukeln oder warst du dann eher so der Meinung, na gut, unentschieden ist auch ganz okay?
Auf dem Platz, als das Tor gefallen ist, sind vor mir die Leute da aufgesprungen in der ersten Reihe und ich habe direkt auf den Rücken getippt und meinte, bleib ganz ruhig, ist abseits. Ich war mir 1000%ig sicher, dass das abseits ist.
Ist das so?
Ja, ich war 1000% sicher, dass dieser Pass auf Tadl, der sah so nach abseits aus. So. Und dann war ja auch Ewigkeiten da die Überprüfung. Und da muss ich auch sagen, ich weiß, es war nicht deine Frage, aber diese ewigen Überprüfungen, alter Vater, nervt das. Diese Intransparenz. Ich weiß, haben wir schon 1000 Mal besprochen, ist einfach wirklich schrecklich.
Egal, ja, wobei ja, an der Anzeigetafel wurde ja tatsächlich eingeblendet, dass man abseits überprüft. So ganz intransparent war es da nicht.
Ja, aber erst nach langer, langer Zeit und trotz alledem. Ist ja auch egal. Also es dauerte einfach viel zu lange aus meiner... Ist egal, komm, wurscht. So, dann haben sie das Tor gegeben und da habe ich dann sofort intern gedacht und natürlich auch durch mein HSV, HSV versucht kundzutun, jetzt bitte weiter drücken. Bitte weiter genau so spielen. Und wenn du dir das 2:1 fängst, durch einen blöden Konter, ist zwar maximal ärgerlich, aber du hast das Momentum, du bist besser drauf, du hast diesen unglückliche Rückstand aufgeholt, hast den auch reingewurschtelt, reingekämpft, reingewollt hast du das Tor. Ja, das 1:1 meine ich jetzt. Jetzt bitte weitermachen. Und ich fand, das haben sie gut gemacht. Ich fand, sie haben dann auch wirklich weitergespielt. Das war zwar nicht alles Gold, aber es war wirklich völlig in Ordnung. Und Karlsruhe habe ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die da noch großartig was entgegenzusetzen hatten. Die haben dann ja auch relativ früh angefangen, auf Zeit zu spielen, haben sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, wollten oder waren mit dem 1:1 sicherlich komplett zufrieden und auch völlig bedient.
Ja, zumindest die Spieler, ne? Zumindest die Spieler, weil ich erinnere mich daran,
dass... Ja, klar, ja.
Aber
ja, klar.
Der Trainer war dann irgendwie davon sehr unzufrieden, dass sie aufgehört haben, Fußball zu spielen.
Gut, das ist aber denen ja sein Problem, ne?
Ja,
und,
klar.
Und da fand ich natürlich schon, das haben wir da wirklich gut gemacht. Wir haben nicht komplett aufgemacht, aber wir haben sehr, sehr versucht, ja, kontrollierte Offensive, wie ist das bei Anschluss 2, glaube ich, früher zu spielen.
Ja, hieß es, ja.
Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und was mir auch tatsächlich wirklich gut gefallen hat, ist dieses ständige Versuchen, die Stärken der Offensivspieler, die wir auf dem Platz haben, auch wirklich einzusetzen. Also dieser Ngangkamp ist ein Wühler. Das ist ein wirklicher, so ein richtiger Kämpfer, ja. Der auch mal technisch da irgendwelche Sachen versucht, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob er eigentlich weiß, was er da gerade macht oder ob er einfach irgendwas macht in Hoffnung, dass es klappt. Und das hat wirklich einfach frischen Wind gebracht und das hat auch wirklich Karlsruhe da hinten durcheinander gewirbelt. Dann der Tresoldi. Ja, Stürmer werden an Toren gemessen und da sieht es bei ihm jetzt bei Hannover noch nicht ganz so rosig aus. Aber was der da an Räume schafft, was der da an Gefahr schafft durch seine Anlauferei und so weiter, das ist ja der Wahnsinn. Dem auf dem Platz zu haben, ist ja wirklich in so einem Spiel ein absolutes Geschenk. Und der versucht ja wirklich alles, also das ist wirklich, das macht Spaß zu sehen und dass es am Ende noch glücklich dann klappt, okay. Aber ich fand, das war wirklich mehr als in Ordnung. Und jetzt mal, weil du das immer so lobend sagst, jetzt hast du gesagt, ich war Westtribüne, ich war ein bisschen versetzt zur Mitte Richtung Karlsruhe Block. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass das Stadion sehr, sehr verhalten und abwartend war. Das Stadion hatte das Gefühl, also die haben den Braten nicht getraut, waren offensichtlich auch ein bisschen irritiert. Man hatte nicht das Gefühl, dass die voll dabei sind und voll mitgehen. Nach dem Schluss 5 Jahre, und ich bin mir sicher, in den nächsten Spielen wird es auch deutlich besser sein. Aber man hat wirklich gemerkt, diese Spiele wie gegen Kaiserslautern und so weiter aus den letzten Jahren, die hängen denen in den Knochen.
Na, ich glaube vor allem das Derby hängt noch drin. Und deswegen auch sehr nachvollziehbar, dass in der Nord in Bezug auf Phil Neumanns Aussage in einem, wie sagt man das, Videopodcast oder wie sagt man das überhaupt, Twitch, jedenfalls, sie hätten das Derby wettgemacht, ihnen klar gemacht wurde, sie haben gar nichts wettgemacht. Ja, und ich glaube, dass
das war ja vor dem Spiel, ne?
Ja, ich weiß schon. Das
ja,
Banner,
ja, ja. Aber ja, im Spiel fand ich auch, da hätten die Zuschauer ein bisschen mehr geben können. Warum? Das hätte den, der Mannschaft nochmal Push gegeben.
Aber das muss sich die Mannschaft auch ein bisschen verdienen, aus meiner Sicht.
Ja, zurückverdienen, ja, ja, klar.
Genau, zurückverdienen und da nichts wettgemacht wurde, zumindest vor dem Spiel oder bis zu dem Spiel, ist dann auch, glaube ich, dieses Verhaltene gar nicht verkehrt. Wobei ich schon der Meinung bin, dass in der Nord ganz schön Gas gegeben wurde. Ein bisschen zu sehr auch am Glas, wie ich feststellen durfte. Da war so einiges am Schwimmen und da flogen auch Fäuste, aber das wollen wir jetzt hier vielleicht auch gar nicht groß erwähnen. Also, jedenfalls, wir spielen dann, wir stellen das Spiel auf 1:1 und André hat gerade schon gesagt, dann ist am Ende ein bisschen glücklich. Max, da würde ich von dir gerne wissen, ist das extrem clever von Nicolo, wie er den Elfer rausholt? Oder ist das einfach ein klarer Elfer, weil Nicolo antizipiert, geht zum Ball, wird getroffen von Rapp und ja, dann ist faul.
Das ist absolut Queller von Nicolo gewesen, denn die Auslegung der Schiedsrichter ist ja, dass der erste Kontakt ja an dem oder der Hauptkontakt an dem Gegenspieler quasi reicht oder ausreicht, wenn der Spieler zu Fall kommt für einen Elfmeter. Und das hat Risoldi ja, er hat es nicht gewusst, aber er wollte den Ball ja auf jeden Fall haben, der dann ins Zentrum gespielt wurde. Ich glaube, es war Jessic. Und der Ball war an sich ja auch total ungefährlich, aber durch diesen. Ja, ich lobe ja immer die Fähigkeit von Trezoldi, sich ohne Ball im Raum so zu bewegen, dass er immer versuchen kann, diesen Ball zu bekommen. Und Rapp hat den ja absolut nicht gesehen. Und dann ist es ja fahrlässig, den Ball versuchen so zu klären, dass er im Zweifel den Stürmer trifft. Und es ist für mich dann auch, es war für mich auf dem Platz keine klare Fehlentscheidung, aber ich kann nachvollziehen, warum der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, weil ohne den Kontakt oder ohne den Tritt quasi gegen das Wadenbein von Trezoldi, dieser nicht zu Fall kommen würde und den Ball festmachen konnte.
Aber Max...
Genau, warte, André. Also, da ist besonders interessant, was dann der Schiedsrichter am Ende gesagt hat. Also hier liebe Grüße an alle Karlsruher, die dann von Betrug und sowas sprechen. Also ganz klar ist, dass die Wahrnehmung auf dem Platz des Schiedsrichters gewesen ist, dass der Verteidiger Rapp den Ball zuerst berührt hat. Und der... Der Videoassistent hat also nicht direkt eingegriffen, sondern hat einfach die Wahrnehmung des Schiedsrichters abgefragt. Der hat dann geäußert, dass er gesehen hat, dass der Verteidiger zuerst am Ball war. Dann sagt der Videoassistent, nee, so war das nicht, schau dir das mal lieber an. Dann gibt es diesen On-Field-Review und ich finde, ich mag den Videoassistenten nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, wer von euch diese Dokumentation gesehen hat. Ich glaube, sie war auf Prime zu sehen, über die Kommunikation zwischen Schiedsrichter, Videoassistenten und dergleichen. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel. Ja? Schiedsrichter auf dem Feld nimmt eine Situation falsch wahr und es geht nicht immer nur um eine klare Fehlentscheidung, sondern es geht in diesem Falle, und das war dann ausschlaggebend für das Intervenieren beziehungsweise für diesen On-Field-Review, dass der Schiedsrichter es falsch wahrgenommen hat. Deswegen sollte er sich die Szene anschauen. Und man muss ganz ehrlich sagen, er war sich ja der Tragweite der Entscheidung bewusst. Ja, weil schon bei den ersten Aufnahmen hätte er sehen können, okay, er wird getroffen, gebe ich Elfmeter. Macht er aber nicht, schaut sich A, die eine Perspektive mehrfach an, schaut sich B, nur eine andere Perspektive, nämlich hinter Tor an und gibt erst dann den Strafschuss. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, also wir haben wirklich viel erlebt. Ich erinnere mich da an Nürnberg in der Nachspielzeit. Wir führen 2:1, überhaupt kein Foul. Was auch immer. Aber das war in meinen Augen, und ich hätte das genauso bewertet, muss ich ehrlicherweise sagen, hätten wir ihn gegen uns bekommen.
Ja gut, das ist ja eine klare Sache gewesen.
Das ist für mich ein klarer Elfmeter, ja.
Wir sind in der Sache ja einig, das ist ja witzig, heute schon das zweite, dritte Mal, wir sind in der Sache komplett einig und trotzdem widerspreche ich dir, obwohl wir ja einig sind.
Das verstehe ich wieder nicht.
Da bist du komisch, du siehst ja, ich habe es ja auch schwer, aber...
Ja.
Ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass der KSC arschunglücklich mit dem Verlauf dieses Spiels und mit dem Ergebnis dieses Spiels ist.
Aber nicht mit dem Elfmeter, bitte.
So. Ja. Ich kann auch verstehen, dass der KSC nicht glücklich über diese Elfmeterentscheidung ist. Und zwar aus folgendem Grund. Also Max kann ich keinen Vorwurf machen. Der war ja auf der Nord und das waren ja Luftlinie gefühlte 200 Meter. So, wie will er denn das sehen?
Ja, aber Max guckt sich auch
Spieler Real Life an. Ich konnte ja direkt drauf gucken auf der Linie. Ich sag dir eins. Also ich bilde mir ein, ich weiß, das kann nicht so gewesen sein, ich bilde mir ein, ich habe es gehört. Ja, aber gesehen hat das jeder, der freie Sicht auf die Spieler in dem Moment hatte. Der Schiedsrichter selber steht 15 Meter weg, noch nicht mal. Also es tut mir leid. Der hat das gesehen.
Nein,
der hat das auch richtig wahrgenommen. Der hat einen Kackstift in der Hose gehabt, das Ding zu pfeifen. Und er hat darauf gehofft, dass ihm der Videoschiedsrichter sagt, klare Nummer so oder so. Und das ist ein Skandal. Der Schiedsrichter muss Elfmeter pfeifen. Nein. Er muss Elfmeter pfeifen und kann dann vom Videoschiedsrichter überstimmt werden, wenn es keiner war.
Nee, aber das Fass machen wir erst bitte auf, wenn wir in der Winterpause sind. Das ist mir jetzt ein bisschen zu groß.
Okay,
stopp.
Ich fand das ein Skandal, weil es eindeutig war und wir haben richtig Glück gehabt, dass es dafür noch einen Elfmeter gab, der hundertprozentig einer war. Normalerweise muss der Schiedsrichter die Eier haben, den direkt zu pfeifen, denn über den Videoschiedsrichter zu kommen, das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, ist mir ein bisschen zu viel Spekulation an der Stelle. Wir können gerne das Fass Qualität des Schiedsrichter und dass sie dann doch lieber Entscheidungen nicht treffen oder treffen, um überstimmt zu werden. Das können wir damit auch so gerne aufmachen. Also sei es drum, wir kriegen diesen Elfmeter völlig berechtigt, da bleibe ich dabei. Und Marcel Halsenberg,
also kann man mal so machen, ne?
Ja, alle sagen super cool. Ich behaupte, der hatte ein bisschen Schiss vor diesem Elfmeter, aber das war so mein erster Impuls. Am Ende wurde ich vielleicht eines Besseren belehrt, bei Jessica ja auch diese ganzen Spielereien mit dem Torhüter dann hatte und dann also Marcel quasi ein bisschen abgeschirmt hat. Alles gut und wir gewinnen dann am Ende 2-1. Karlsruhe kam mitten raus dann auch nicht mehr so viel. Und wir sind also, wie gesagt, seit 7 Jahren mal wieder an der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich wiederhole die Wiederholung der Aussage von Jonas Kress. Mit Leitl ist nicht alles gut, aber es ist durchaus vieles besser. Und wie viel besser es noch werden kann und vor allem in Bezug auf das Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Jannik Rochelt geht zurück an die Stelle, wo er groß geworden ist in der zweiten Fußball-Bundesliga und für uns interessant wurde. Wir treffen also am kommenden Wochenende auf Elversberg. Wir treten dort an. Ja, dann für mich, das darf ich sagen, eigentlich das schwerste Spiel bis zur Winterpause. Max, kannst du verstehen, warum ich das sage?
Ja, kann ich absolut verstehen und dafür müssten wir uns einmal anschauen, wie denn Elversberg spielt und warum sie denn so erfolgreich sind, weil ich glaube, Elversberg ist für mich eines der ja underratedsten Mannschaften der Liga, weil ja niemand irgendwie so einen Blick auf diesen kleinen Dorfverein wirft und alle denken, das ist ein Aufsteiger, der da im tiefen Block agiert und nur irgendwelche Umschalttore macht und bei Elversberg ist vor allem wichtig, es ist eines der laufstärksten Mannschaften der Liga, die sich auch im Gegenpressing mal trauen, den Ball hoch zu gewinnen. Ja, Horst Steffen spielt seit Jahren eigentlich das gleiche System. Es ist ein 4-4-2, was situativ ja jetzt so ein 3-4-3 werden kann, indem einer der Außenverteidiger oder der Mittelfeldspieler hochschiebt. Im Aufbau ist Elversberg relativ ähnlich zu Karlsruhe. Es ist wieder ein Gegner, den wir mit dem Pressing eliminieren könnten. Denn im Aufbau stehen beide Innenverteidiger relativ breit. Die Außenverteidiger sind eine Linie höher. Und der Sechser kippt dann entweder zwischen die Kette, um sich den Ball abzuholen, oder seitlich, damit wir einen 2-2-Aufbau haben, das heißt zwei Innenverteidiger, zwei Mittelfeldspieler. Einer der Außenverteidiger wird dann meistens angespielt. Und was ich besonders spannend finde am Ball ist, dass Elversberg im Ballbesitz die Mannschaft ist, die meisten Ballverlagerungen hat. 55 Mal wurde der Ball von der rechten auf der linken, beziehungsweise von der linken auf der rechten Seite gespielt, um eben diesen Freiraum zu nutzen. Man hat mit Elias Baum, eines der größten Nachwuchstalente im deutschen Fußball, vor allem auf der Außenverteidigerposition, der extrem hohes Tempo, Dynamik und Stärke am Ball mitbringt. Und dadurch versucht Elversberg quasi das Pressing der Gegner zu überspielen. Jetzt wird es nämlich spannend, wie wir das Ganze angehen möchten. Wenn wir weiterhin so spielen wie gegen Karlsruhe, wird das ja relativ gefährlich werden, weil im Zentrum Elversberg einen weiteren Spieler hat, beziehungsweise in der Offensive, mit Aslani, der ja einer der dynamischsten Spieler der Liga ist. Der bewegt sich ohne Ball extrem viel, kippt immer wieder ins Mittelfeld ab, holt sich den Ball ab. Und immer wieder versucht Elversberg über die Halbräume Stress zu machen im Mittelfeld. Das heißt, Leopold und Kunze werden gezwungen sein, immer wieder tiefe Läufe aufzunehmen, um Platz für ja, die Außenverteidiger zu schaffen, dass sie offensiv vorrücken können. Dann versucht Elversberg eine Überzahl im Zentrum zu forcieren, indem ja, Aslani abkippt, um ja, das Mittelfeld, ähnlich wie wir es gegen Karlsruhe gemacht haben, immer wieder zu überspielen und über außen dann ins Zentrum reinzugelangen. Das heißt, was für uns relativ wichtig sein wird, ist, dass die Verteidigung extrem diszipliniert sein muss. Normalerweise rückt ja ein Neumann oder ein Halstenbeck immer wieder raus, um ja am Ball mal vorzurücken oder mal ja auch ohne den Ball mal in Zweikampf im Mittelfeld zu führen. In der Partie gegen Hertha hat Elversberg es nämlich geschafft, im Umschalten ja so viel ja, Druck und Stärke reinzubringen und konnte Hertha quasi dieses Rausrücken der Innenverteidiger extrem stark bestrafen. Und das wird ja einer der wichtigsten Aspekte sind, auf die wir uns fokussieren müssen. Und ich glaube, dass wir unsere Verteidigung gut nutzen können, um diese Partie hier für uns zu entscheiden.
Also du gehst dann schon davon aus, dass wir sie für uns entscheiden?
Das müssen wir im Zweifel, aber es wird, wie du gesagt hast, ja einer der schwierigsten Partien bis zur Winterpause werden und ist für mich auch ja eine sehr, sehr entscheidende und richtungsweisende Partie, wie wir gegen einen Gegner ja, agieren, der sehr, sehr gut in der Lage ist, ein Pressing zu überspielen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Yannick Rochelt, da werden noch ganz viele Storys schon geschrieben, verständlicherweise, wie ich finde. Also kehrt zurück an die Stelle, wo er groß geworden ist. Würdest du Yannick in der Startelf belassen oder würdest du ihn rausnehmen?
Ich würde ihn tatsächlich rausnehmen und ja, der Grund ist dafür, dass ich die Fähigkeiten, die Tadl mitgebracht hat, sowohl am als auch gegen den Ball mit seinem Tempo, viel wichtiger in dieser Partie erachte als die von Rochelt. Wobei dann ich Rochelt dazu auch gegen den Ball wirklich gut fand.
Ja, ich auch nicht, da bin ich bei dir. Dann gehen wir da mal rein in die ganze Startaufstellung. Also würdest du wieder 4-4-2 spielen?
Ich würde beim 4-4-2 bleiben mit ja, Zieler im Tor, Dorweg, Halstenbeck, ja. Neumann, Moroja in der Viererkette. Die Kunze, ja, Leopold, die Doppel-6, Doppel-8. Mit Lee auf der linken Seite, der dann am Ball immer wieder invers agieren wird. Tadl auf der rechten Seite und im Doppelsturm mit Tresoldi und Ngankam.
Tresoldi und Ngankam, okay. Ich habe Tresoldi und Fogi, also da haben wir eine kleine Differenz. Adri, wie würdest du aufstellen?
Ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich würde mich anschließen.
Ja, anschließend an wen? Also an Max oder mich?
Nee, an das Spiel. An das Spiel.
An das Spiel?
Ja, ich würde mich da anschließen.
Du würdest aufstellen wie gegen Karlsruhe?
Ja, aber im Anschluss, also nicht die Startaufstellung, sondern die quasi ab der 65. oder wann da gewechselt wurde, Aufstellung.
Also quasi die Startaufstellung von Max nehmen.
Genau, ich würde genau anschließen, aber ich bin mir an einer Position überhaupt sehr, sehr unsicher. Ich habe noch keine Idee, wie ich sie einbauen kann. Ich glaube, dass es nicht verkehrt wäre, einen Spieler wie Vogelsammer auf dem Platz zu haben.
Ja, denke ich auch, klar.
So, und jetzt ist aber die Frage, wenn ich das täte, dann müsste ich ja wahrscheinlich, Tresoldi bleibt drinne, dann müsste ich wahrscheinlich in Gangkamp rausnehmen.
Müsstest du.
So, und da bin ich mir jetzt aber sehr, sehr unsicher, ob ich das möchte an der Stelle. Also, und ich kann aber nicht fest. Die rauslassen und quasi irgendwie Vogelsammer da hinsetzen. Das funktioniert halt einfach nicht.
Ich würde es ja posten, André, weißt du ja. Also von daher, du kannst nicht beides spielen lassen. Also Ngankam oder Fogi?
Ich mag Ngankam mit seiner Power und seiner Energie von der Bank. Und wenn man ihm jetzt, obwohl er sein Tor gemacht hat, obwohl er stark gespielt hat, ihm nicht seelisch, moralisch vernichtet, wenn man jetzt wieder auf die Bank setzt, sondern ihm erklärt, du kommst auf jeden Fall rein und kriegst deine Chancen, würde ich mit Vogelsammer starten und hoffen, dass Ngankam dann noch von der Bank einen Effekt bringt.
Ja, dann sind wir beide da schon wieder. Heute Abend auffallend oft im Übrigen. Einer Meinung, sehr schön. Dann gehen wir gleich über in die Tipps. Ich fange mal an, das finde ich nur fair, weil sonst erlaube ich mir über den letzten Tipp. Ich gehe davon aus, dass Hannover 96 beim Kontrahenten aus Elversberg mit 2-1 gewinnt. André, was hast du?
Das darf ich jetzt, du hast ja komische Regeln, das darf ich jetzt ja nicht mehr sagen, ne?
Richtig.
Also ich glaube auch, dass es
knapp doch, kannst du, komm. Nee, komm. Nee, das haben wir letztes Mal auch aufgehoben. Ja, ja. Da ja, gab es okay. auch, also ich meine, Max, zumindest Max und Dennis, ich bin nicht ganz sicher, ob nicht Max, Dennis und André sogar, Max, Dennis und Chris sogar denselben Tipp hatten. Also komm, du könntest jetzt auch.
Also ich würde auch deswegen 2-1 sagen, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass es ein sehr, sehr knappes Spiel wird. Ich aber sehr wohl auch glaube, dass wir die qualitativ bessere Mannschaft sind. Wir haben den besseren Lauf und wir dürften einfach auch mal gewinnen. So. Und ich habe eine Sache, die fällt mir in der Saison massiv auf. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Wir haben das Glück des Tüchtigen, das Fortun, nennt es wie ihr wollt, das Momentum haben wir auf unserer Seite. Auch in dem Karlsruhe-Spiel. Die haben Abseits, das Tor geht weg. Wir haben knapp keinen Abseits, das Tor bleibt bestehen. Und genau diese Dinge machen am Ende des Tages den Unterschied aus in Punkten. Das sind eben dann mal 6, 9, 12 Punkte vielleicht mehr am Ende einer Saison. Und diese sorgen dafür, dass man ganz oben steht oder eben nicht. Und wir haben das. Und warum sollten wir das jetzt nicht weiter haben? Warum sollte das auf einmal aufhören? Nein, das ziehen wir jetzt durch. Und deswegen gewinnen wir auch glücklich, aber verdient in Elversberg. Und ich würde auch sagen mit 2-1.
Wunderbar. Max, was sagst du?
Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, in meinem Kopf auszumalen, wie ich den Spielverlauf sehen werde. Weil ich glaube, das wird eine riesige Prüfung für unsere Verteidigung werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur eins, sondern zwei Tore kassieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut und wie effizient werden wir sein können, wenn Elversberg sich nach dem 1-0 zum Beispiel entscheiden würde, in einen tiefen Block zu übergehen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Allein um das Momentum zu nutzen, allein um den Weg weiterzugehen. Aber ich traue mich tatsächlich nicht, auf Sieg zu tippen. Und ich weiß, ich habe einen ganz, also diese Mannschaft hat mich noch nicht vollkommen überzeugt, dass ich ihr zutraue, ein ekelhaftes Spiel in Anführungszeichen zu gewinnen. Weil die Spiele, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, lagen uns im Spielverlauf immer relativ gut. Und ich glaube, ich muss meine Aussage von vorhin zurücknehmen. Und ich glaube, dass wir hier 2-2 spielen werden.
Ich kann es sogar verstehen, weil ich nämlich in meiner meinem Tabellenrechner bei Kicker habe ich auch das Spiel unentschieden getippt. Weil das für mich nämlich das schwerste Spiel, was ich ja schon gesagt habe, bis Weihnachten ist. Ich habe, das darf ich spoilern, den Rest nicht getippt. Das ist vielleicht auch ein bisschen irre, aber das ist halt so. Also von daher, ich kann das komplett nachvollziehen, Max. Ich glaube, mein Tipp ist dann auch mehr so geboren aus diesem Gefühl des Tabellenführers und ich habe irgendwie Bock, dass wir Tabellenführer bleiben. Es ist wirklich so lange her, dass wir diese Momentaufnahme hatten und klar sind wir jetzt dann nur vor dem 12. Spieltag, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist immerhin dann auch ein Drittel der Saison und wir werden, glaube ich, wenn wir das Spiel in Elversberg gewinnen, zumindest bis Weihnachten unter den ersten drei bleiben und sind dann auf dem Kurs. Das fand ich interessant, auch was die Spieler nach dem Spiel gesagt haben. Leitl gibt es um 2 Punkte. Kurs vor, das würde dann bedeuten, dass wir am Ende 68 Punkte holen und das würde für den Aufstieg reichen. Also auch wenn er selber das Wort, zumindest nach dem Spiel gegen Nürnberg, hat das im Mund genommen, seitdem nicht mehr, das Wort gerade nicht mehr in den Mund nimmt, ist, glaube ich, Aufstieg klar das Ziel. Man merkt auch irgendwie die Lockerheit und die Gelassenheit und das Selbstvertrauen in der Mannschaft, wenn man Spieler sich äußern hört und ja, ich wünsche es mir. Deswegen möchte ich dann doch von diesem Tipp, den ich in meiner im Tabellenrechner bei Kicker hinterlegt habe, möchte ich davon abweichen und sagen, dass wir da gewinnen. Naja, sei es drum. Es ist ein entscheidendes Spiel, das haben wir alle gesagt. Wie jedes Spiel übrigens für den Rest der Saison. Vor dem Spiel gegen Karlsruhe brauchten wir noch 15 Siege. Jetzt brauchen wir 14 Siege. Und ich würde mich freuen, wenn wir nach dem Spiel in Elversberg sagen können, wir brauchen nur noch 13 Siege plus 2 Unentschieden für den Aufstieg. Am Freitag, also quasi am Tag nach unserer Aufnahme, beginnt dann auch wieder der Vorverkauf für Mitglieder für das Heimspiel gegen Hertha BSC. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass es nicht so wird wie in der vergangenen Saison, wo Hertha uns dann wieder die ganze Kurve aufgekauft hat. Nicht so wird wie gegen Schalke. Also, wenn ihr Mitglieder seid, dann nutzt ihr den Vorverkauf, der am morgigen Freitag beginnt. Und wenn ihr kein Mitglied seid, dann tretet doch noch schnell ein, holt euch die Chance auf den Vorverkauf und holt euch die Chance auf Karten für wirklich spannende, entscheidende und wichtige Spiele. Denn wir erleben es immer wieder, dass der Mitgliederverkauf, wenn er gestartet ist, relativ schnell dazu führt, dass vor allem auswärts unsere Blöcke voll sind. Und ich erinnere da an Köln. Deswegen werdet Mitglied im Verein, sichert eure Vorteile und sichert euch euer Vorkaufsrecht, damit ihr überhaupt an solchen Spielen auf dem Weg in die erste Bundesliga, weil auf diesem Weg sind wir, teilhaben könnt. So, Männer, gibt es noch irgendwas zu ergänzen?
Von mir aus nicht. Du hast es alles sehr, sehr treffend beschrieben.
Das ist erfreulich. André, hast du noch was?
Ich glaube tatsächlich, das habt ihr eben gesagt, dass dieses Spiel richtungsweisend ist. Wir werden es gewinnen und dementsprechend wird es ein sehr, sehr schönes Wochenende mit einem tollen Sonntag werden.
Das wird es und danach, das dürft ihr, oder das wisst ihr sowieso, ist Länderspielpause und das dauert ein bisschen bis zum kommenden Heimspiel dann gegen.
Warum hat er denn Zieler nicht nominiert? Was ist da denn los? Wollen wir das Thema aufmachen? Teil 4 hier oder was? So.
Ja, nee, lieber nicht, lieber nicht. Ich kann dir sagen, warum er Zieler nicht nominiert, weil Zieler ganz, ganz viele Bälle nicht fängt, sondern wegklatscht und dann meist auch dann nach vorne wegklatscht. Das gefällt mir nicht.
Aber Ortega oder was?
Ja. Ah, spielt er bei der höheren Liga. Sei es drum. Also, wir freuen uns auf das Spiel gegen Elversberg. Wir freuen uns dann auch nach dem Spiel gegen Elversberg darüber zu sprechen. Und dann freuen wir uns vielleicht auch so ein bisschen als Tabellenführer in die Länderspielpause zu gehen. Aber denkt immer daran. 96 Allee. Und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.